Was in diesen Wochen und Monaten in Syrien geschieht, ist eine menschliche Katastrophe. Hunderttausende sind auf der Flucht, über 15.000 Opfer hat der Krieg zwischen dem Regime von Präsident Assad und der Opposition bereits gefordert. Wie geht es weiter in diesem Bürgerkrieg? Gibt die Opposition Anlass zur Hoffnung, die seit dem Wochenende neu organisiert ist? Wird sich die internationale Gemeinschaft nun stärker einbringen? Antworten auf diese Fragen gibt der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze von der Universität Bern. Er ist nun Gast bei Elisabeth Pestalozzi.
Das Tagesgespräch.
Reinhard Schulze, wenn man an Informationen aus Syrien kommen will, ist das zurzeit sehr schwierig. Sie sind Professor an der Uni Bern, kennen die Region sehr gut. Aber wie machen Sie das? Wie kommen Sie jetzt an Informationen?
Ja, prinzipiell stehen mir erstmal die Medien zur Verfügung, die auch sonst die journalistische Öffentlichkeit hat. Das sind Internetmedien, das sind Nachrichten, die auch über Internetblogs und anderen Bereichen mitgeteilt werden. Dazu benutze ich noch sehr viel die syrische Presse, also die offizielle syrische Tagespresse, weil sie doch sehr viel Informationen sozusagen aus einer bestimmten Richtung anbietet und man kann dann Tendenzänderungen nachvollziehen.
Aber die persönlichen Kontakte, die Sie haben, Sie sind ja oft in der Region gereist, waren dort, haben Sie nicht mehr?
Ich hatte noch bis vor einigen Wochen die Möglichkeit gehabt, mit Syrien zu telefonieren, lange Zeit mit Aleppo vor allen Dingen zu telefonieren. Und habe dann so auch auf Hintergrundgespräche mich verlassen können, einigermaßen Informationen zu bekommen. Manchmal waren die Gespräche aber so, dass man gefragt wurde, wie ist das Wetter bei euch? Und da sagte ich, ja, bei uns regnet es. Und dann hieß es, ja, bei uns regnet es auch. Damit war natürlich gemeint, dass die Situation sehr, sehr schwierig ist. Es war eine gewisse Art von Kodierung der Informationen, damit die Gesprächsteilnehmer nicht durch syrische Geheimdienste gefährdet werden.
Und jetzt ist es unterdessen einfach zu gefährlich, für Ihre Bekannten mit Ihnen zu telefonieren oder geht es rein technisch
nicht mehr? Es geht erstens technisch praktisch nicht mehr und wenn man noch durchkommt, dann ist es für die Gesprächsteilnehmer nicht mehr vertretbar, sich überhaupt mit einer Leitung ins Ausland zu zeigen.
Der Konflikt in Syrien dauert jetzt Monate, bald Jahre, heute an diesem 13. November. Was beschäftigt Sie auch als Wissenschaftler am meisten, wenn Sie an dieses Land denken?
Am meisten berührt mich die Frage, inwiefern Syrien als Gesellschaft noch Bestand hat in Zukunft. Also wie das Projekt syrische Gesellschaft, das jetzt sozusagen, wo es eine Art von Befreiung geben soll für die syrische Gesellschaft, ob sich das noch verwirklichen lässt, politisch verwirklichen lässt, angesichts der sehr heterogenen, sehr zwiespältigen, sehr vielfältigen Formen der Opposition, die sich im Land entwickelt haben.
Wie nehmen Sie denn das Land wahr? Ist das schon, abgesehen mal von der Opposition, die Leute, die da leben, die Regionen, sind die auch schon nicht mehr zusammenhängend? Sind sie jetzt schon daran, sich zu zersplittern? Und wie schaut das aus?
Anfangs, also noch im April 2011, hatte man dann den Eindruck gehabt, im Rahmen des arabischen Frühlings ist ein gesellschaftlicher Aufbruch da. Und die großen Demonstrationen, die wir in Damaskus hatten, auch in Homs, in Hama und anderen Städten, zeigten sozusagen die Gesellschaft auf der Straße. Da war gar keine Differenzen zwischen einzelnen Religionsgemeinschaften, Sprachgemeinschaften in Syrien feststellbar. Das hat sich eben leider eben völlig zersplittert. Es sind kommunale Revolten geworden in Syrien. Und diese kommunalen Revolten repräsentieren nicht mehr das Bild einer geschlossenen syrischen Gesellschaft, sondern man hat den Eindruck, dass lokale Interessen sehr viel stärker in den Vordergrund treten als noch die alten idealistischen Vorstellungen. Man könne die syrische Gesellschaft als solche vom Regime Assad befreien.
Und diese kommunalen Revolten, die schlagen sich auch in der Organisation des Alltags nieder, also bei der Bildung und bei Steuerfragen, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt.
Ja, in den Gebieten, die jetzt als befreite Gebiete zählen, da sind ja die lokalen Komitees verantwortlich dafür, ein Grundangebot in Bildung wieder aufzubauen, die Straßen zu reparieren, für Wasserleitungen Sorge zu tragen, die Elektrizität einigermaßen in Gang zu halten. Und das bedeutet, dass die lokalen Akteure immer mehr Gewicht bekommen, dass sie also sich nicht mehr verlassen darauf, dass der Staat diese Art von gesellschaftlicher Aufgabe übernimmt, sondern es sind die lokalen Komitees, die die Aufgabe übernehmen, die an der Stelle des Staates handeln. Und da fragt man sich natürlich, wie soll das dann später wieder reintegriert werden zu einem Gesamtkonzept syrische Gesellschaft, die dann von einem demokratischen Staat beherrscht wird.
Ja, stellen wir uns doch gleich die Frage, wie kann man sich das überhaupt vorstellen, dass da jemals nach einer möglichen Zeit des Präsidenten Assads, dass da jemals so etwas wie ein Demokratisierungsprozess überhaupt anlaufen kann?
In den letzten Monaten bin ich zunehmend skeptisch geworden, ob das in Syrien noch in diese Richtung läuft. Angesichts der Vielfalt der Akteure, angesichts der Söldner, die ins Land gekommen sind, angesichts des schrecklichen Elends auch der Flüchtlinge, hat man sich schon die Frage gestellt, was ist das politische Ziel eigentlich nur noch dieser Revolte, das Regime loszuwerden und was dann? Aber in den letzten 2-3 Wochen hatte ich das Gefühl bekommen, dass so etwas wie ein Stimmungswandel auch in der syrischen Opposition zu beobachten ist. Also dass man sieht, dass es in dieser Zersplitterung nicht mehr weitergeht, sondern wir müssen, dass die syrische Opposition zunehmend daran interessiert ist, eine Art von gemeinsame Strategie aufzubauen, um das Gesamtziel Befreiung der syrischen Gesellschaft nicht aus den Augen zu verlieren.
Wenn wir über diese syrische Opposition sprechen, ist bestimmt ganz wichtig, was jetzt am letzten Wochenende passiert ist. In Doha hat sich diese Opposition zusammengerauft zu einem nationalen syrischen Dachverband, zu einer Koalition. Ist es auch das, das Ihnen jetzt, Reinhard Schulze, Hoffnung gibt für die Zukunft?
Das war ein erstaunlicher Schritt und gleichzeitig natürlich eine Absage an den bisher im Ausland dominanten syrischen Nationalrat. Der ist ja zunehmend in Kritik geraten. Er wurde verdächtigt, auch von den lokalen Komitees in Syrien selbst, mehr und mehr dem Einfluss der Muslimbrüder, also der islamischen konservativen Parteien, ausgesetzt zu sein. Und dadurch hat er sehr stark auch an Macht im Land verloren. Und das sollte man nicht unterschätzen. Die lokalen Koordinationskomitees haben doch eine große Distanz zu den Muslimbrüdern und fühlten sich nicht mehr politisch repräsentiert, sodass vor 4-5 Tagen sogar eine Unabhängigkeitserklärung der lokalen Komitees von den Muslimbrüdern, von dem Nationalrat ergangen. Und der Schritt jetzt in Doha bedeutet, aus dieser Falle herauszukommen und so etwas wie eine nationale Allianz, eine kleinere nationale Allianz mit 60 Mitgliedern aufzubauen und dort dann eine Führungspersönlichkeit zu wählen, die als integrativ gilt, die als charismatisch gilt, die als politisch neutral gilt. Und das, denke ich, ist gelungen. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass die Opposition sich neu formiert.
Das heißt, ganz vieles hängt an diesem Präsidenten dieses nationalen syrischen Koalition, diesem Imam al-Khatib, dem islamischen Imam. Hängt das alles an dieser Figur fest, wie es jetzt weitergeht, oder vieles?
Es hängt sehr viel davon ab, wie sich jetzt Ahmed Mois al-Khatib, also der Imam einer Moschee in Damaskus, positioniert. Aber die ersten Reden, die er öffentlich gehalten hat, weisen darauf hin, dass ein großes Interesse daran besteht, eine politische Einheit aufzubauen, die nicht durch ein spezielles politisches Programm, durch eine bestimmte Partei bestimmt ist, sondern die sehr stark integrativ ist. Und er ist der Erste gewesen, der auch speziell die Aleviten, also die bislang im Regime dominante Gemeinschaft, mit versucht an Bord zu holen, also auch zu integrieren. Er nannte auch andere religiöse Gemeinschaften, die bislang als Parteigänger von Assad galten. Und das deutet darauf hin, dass er vielleicht die Person ist, die es schaffen kann, diese sehr, sehr heterogenen Landschaften zumindest in einem Bild zusammenzufassen.
Dieser Zusammenschluss ist ja nicht ganz freiwillig passiert. Der Druck auch der internationalen Gemeinschaft wäre sehr groß. Jetzt beruht sehr viel Hoffnung auf dieser neuen Verbindung der Opposition. Haben Sie das Gefühl, das ist wirklich nachhaltig?
Manche Oppositionelle sagen, das sei ein amerikanischer Plan gewesen. Und Hezbollah im Iran polemisiert jetzt gegen diese nationale Allianz und sagt, das ist ein amerikanisches Projekt. Und deshalb sollten die Syrer davon Abstand halten. Ich glaube, der Einfluss des Auslandes ist da ein wenig übertrieben. Ich glaube, die syrische Opposition im Ausland hat gemerkt, dass wenn sie sich nicht mehr der Freien Syrischen Armee sicher sein können, wenn sie nicht sicher sein können, dass sie die lokalen Koordinationskomitees auf ihrer Seite haben, dann haben sie gar keine Legitimität mehr. Und dieser Versuch, das wieder zu reintegrieren, ist ein innersyrischer Prozess und nicht notwendig allein vom Ausland gesteuert.
Wie wird denn das laufen, diese Verbindung von der Opposition außerhalb Syriens zu den Rebellen innerhalb? Wird da jetzt die Zusammenarbeit, das Zusammengehen verbessert nach diesem Wochenende in Doha?
Es wird sicherlich erheblich besser werden, weil die Freie Syrische Armee schon Loyalitätserklärungen gegeben hat gegenüber der Nationalen Allianz. Auch die lokalen Koordinationskomitees in Aleppo, in Damaskus, Idlib und anderen Städten haben bekundet, dass sie sich der Autorität der Nationalen Allianz unterstellen wollen. Dadurch, dass bestimmte Grenzübergänge schon offen sind, besteht auch die Möglichkeit, dass der Informationsaustausch funktioniert, dass politische Emissäre ins Land kommen können, dort dann also mit den lokalen Komitees verhandeln können, die gemeinsamen Strategien bestimmen können. Der Kommunikationsfluss ist besser geworden, nicht nur der Fluss der Waffen, sondern auch der Menschen und auch der Gesprächsmöglichkeiten, sodass sich doch eine gewisse Art von Stabilisierung der Oppositionsstrukturen in Syrien ergeben könnten.
Es wird das auch einen Einfluss haben auf diese doch sehr fanatischen Rebellen, die es auch gibt unterdessen.
Ja, es gibt ja die berühmte Nusrat al-Islam, also diese Hilfsfront für Syrien, die aufgebaut worden ist von sehr obskuren Söldnern, von denen man nie so richtig weiß, woher sie eigentlich kommen. Es gibt auch innerhalb der Freien Syrischen Armee, auch innerhalb der Lokalkomitees, Annahmen, dass es sich hierbei um Ziehkinder auch des Regimes handelt, die also versuchten, auf diese Art und Weise die Opposition zu delegitimieren. Da solche Gerüchte gibt es immer, aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass diese ultrareligiösen Verbände eine sehr, sehr zwielichtige Rolle spielen. Und die meisten politischen Vertreter der Opposition versuchen jetzt eine Ausgrenzungspolitik zu machen, nachdem eine Zeit lang gerade in den Kämpfen um Aleppo versucht wurde, die Kampfverbände, die Brigaden der Ultrareligiösen zu integrieren, was offensichtlich militärisch gelingt, aber politisch sinnlos ist.
Und denken Sie, Reinhard Schulze, diese Ausgrenzungspolitik, die wird gelingen?
Politisch wird sie sicherlich gelingen, weil die Stimmung etwas umschlägt innerhalb der syrischen Opposition. Die lang gehegte Hoffnung, dass auch eine islamische Rhetorik zu einer Mobilisation der Bevölkerung mit beitragen könne, hat sich nicht so bestätigt, wie manche das vielleicht erhofft hatten, sondern der Versuch jetzt sozusagen die religiöse Komponente etwas aus der Oppositionspolitik herauszunehmen, scheint mehr und mehr zum Konsens zu werden. Und ich denke, da wird Al-Khatib eine große Rolle spielen, ein sowohl als auch zu signalisieren, also zu sagen, ja, die religiöse Komponente ist als moralische Komponente für unsere Befreiung der Gesellschaft wichtig, aber sie kann nie eine politische Komponente sein. Das heißt, die Religion kann keine Ordnungsgröße für die Zukunft Syriens darstellen.
Dieses Zusammengehen in Doha, dieser Zusammenschluss, welchen Einfluss wird der jetzt haben auf die internationale Unterstützung? Man hat immer gesagt, die internationale Gemeinschaft ist sehr kritisch, gerade wegen dieser Zersplitterung, hat Mühe mit Unterstützung, wenn das geeintere Auftreten jetzt sichtbar wird. Was hat das für Konsequenzen, Reinhard Schulze?
Man hat den Eindruck, dass sowohl Frankreich, Großbritannien, die Türkei sowieso zunehmend positiv der neuen Allianz gegenüber dastehen. Sie werden sicherlich Hoffnung hegen darin, dass diese Allianz sich eben nicht mehr mit einer fixen politischen Programmatik darstellt, mit einer bestimmten politischen Orientierung oder gar islamistischen Orientierung darstellt, sondern tatsächlich so etwas wie eine protodemokratische Struktur ist, also wo ein Wahlprozess, wo demokratische Strukturen auftauchen. Und in dem Maße, wie das geschieht und wenn die Allianz das auch sicherstellen kann, dann werden auch die westlichen Länder zunehmend bereit sein, diese Allianz anzuerkennen und nicht nur die 6 arabischen Staaten, die bislang die Anerkennung durchgeführt haben.
Anzuerkennen und wohl auch zu unterstützen. Was kann das konkret heißen? Geld, Waffen oder gar eine militärische Intervention?
Ich glaube, die Waffenfrage steht nicht so im Vordergrund. Die Waffen sind auf dem internationalen Waffenmarkt verhandelt und nicht so sehr unmittelbare Geste jetzt der westlichen Länder, Waffen zu liefern. Wichtiger ist, glaube ich, dass so etwas wie ein diplomatischer Prozess auch stattfindet, auch mit der Nationalen Allianz, um deutlich zu machen, dass die Vertreter in der Nationalen Allianz als ernsthafte Gesprächspartner anerkannt werden, dass mit ihnen gemeinsam eine Zukunft Syriens diskutiert wird, dass die demokratischen Prozesse in Syrien wirklich implementiert werden, auch mit Hilfe der Erfahrungen, die in westlichen Ländern gewonnen worden sind in solchen Konfliktsituationen. Und in dieser Hinsicht kann ich mir vorstellen, dass der Westen ein großes Interesse daran haben wird, gerade mit den Vertretern dieser Allianz zusammenzuarbeiten.
Mit dem Ziel, Assad zu stürzen?
Sicher. Also sicher ist das Ziel für den Westen eine Beendigung dieses Krieges. Das ist sozusagen, der Westen wird natürlich nicht hingehen und sagen, wir wollen jetzt Assad stürzen. Sie werden sagen, dass Syrien hat keine Zukunft mit Assad. Faktisch läuft es natürlich darauf hinaus, dass es darum geht, das Regime zu beenden.
Gestern im Tagesgespräch war Peter Maurer hier, der neue Präsident des IKRK, und er sagt an dieser Stelle, solange die internationale Gemeinschaft nicht Druck ausübe, werde in Syrien weiterhin Menschenrechte massiv verletzt werden. Denken Sie, dass jetzt nach diesem Wochenende sich auch dahingegen etwas ändern könnte?
Die ersten Verlautbarungen der Nationalen Allianz, aber auch schon vorher Verlautbarungen von Al-Khatib deuten darauf hin, dass die Allianz versuchen wird, Transparenz in der innersyrischen Opposition herzustellen, auch tatsächlich gegen diejenigen vorzugehen, die innerhalb einer Kriegssituation in Aleppo oder in Hama Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Das heißt also, da deutet sich schon auch ein Wechsel an. Natürlich wird das syrische Regime als Regime mit den Geheimdiensten, mit dem militärischen Apparat sich nicht ohne weiteres kontrollieren lassen. Das heißt, sie werden ihre Menschenrechtsverletzungen leider weiter fortsetzen.
Werfen wir doch noch einen Blick auf die Menschenrechtsverletzungen auf das Land selber. Die Glückskette sammelt heute vor allem für die Flüchtlinge. Aber ganz wirklich problematisch ist es auch im Land selber. Da schauen wir oft ein bisschen weniger hin. Was wissen Sie über die Leute im Land selber?
Man weiß, dass etwa über eine Million Menschen im Land selbst Flüchtlinge sind, also die gar nicht aus dem Land rauskommen, die gar keine Möglichkeiten haben, aus dem Land rauszukommen, die von einem Dorf ins andere geflohen sind und dort in Hütten oder in Steinhäusern oder in irgendeinen Behausungen irgendwelcher Art dahin vegetieren müssen, die gerade mal ein bisschen Brot haben zum Essen oder etwas Wasser zum Trinken, wenn überhaupt. Und dieses Dahinvegetieren eines Großteils der Bevölkerung, das ist natürlich ein ganz, ganz schreckliches, eine schreckliche Sache, auf die leider kaum Einfluss ausgeübt werden kann, weil es praktisch keine Möglichkeiten gibt, Hilfeleistungen direkt ins Land zu bringen.
Syrien, dieses Land versinkt im Moment im Krieg, im Bürgerkrieg. Den Menschen dort geht es entsetzlich. Sie leiden größte Not. Parallel dazu wird auch das Land zerstört. Wenn wir das Land Syrien und sein kulturelles Erbe anschauen, was geht da in diesem Krieg in Syrien selber alles verloren?
Auch die Identität Syriens erstmal. Syrien versteht sich als lebendes Museum der Menschheit. Das heißt, gerade in Nordsyrien sind die wichtigsten sehr alten Kulturdenkmäler der Menschheit, die ältesten, die weit in die Bronzezeit zurückgehen, in die frühe Steinzeit zurückgehen. Das ist so ein großartiges Museum, dieses Land. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass das Land lediglich als Museum interessant ist, sondern es ist einfach nur für die Menschen wichtig zu sehen, wie stark ihre Geschichte ist. Und das kann man in Syrien erleben und die Syrer wissen eigentlich, dass sie dieses Erbe verwalten. Sie verwalten nicht nur ein syrisches Erbe, sondern ein Menschheitserbe. Darauf sind sie stolz. Und der Krieg hat nun schon dazu geführt, dass 25, 30 solcher archäologischen Stätten zerstört worden sind oder teilweise zerstört worden sind. Und das empfinden jetzt auch viele Syrer als Bedrohung ihrer Identität, weil sie eben mit diesem Erbe auch sich selbst so stark identifiziert haben, dass sie ein offenes, für die Menschheit wichtiges kulturelles Erbe repräsentieren.
Ist denn in diesem Kriegszustand überhaupt noch Platz für diesen Stolz, irgendwo Ressourcen versuchen zu retten, was zu retten ist? Oder ist der Alltag so zugepackt vom Kriegserleben?
Nein, also das Erbe spielt so eine wichtige Rolle. Ein Beispiel nur dafür, es gibt ja diese berühmte Kreuzfahrerburg, der Krakel Chevalier, westlich der Stadt Homs. Dort haben sich jetzt Oppositionelle militärisch niedergelassen. Die verteidigen die Burg gegen die syrische Armee. Sie nutzen die Burg als Burg wieder, wie im Mittelalter bei den Kreuzfahrern das so war. Und sie wollen auch gleichzeitig die Burg verteidigen. Das heißt, die verteidigen sie auch in dem Sinne, dass sie die Burg behalten wollen, also das Erbe behalten wollen. Und sie wollen es vor den Angriffen der syrischen Armee schützen. Sie bauen also Schutzanlagen auf, damit die Burg nicht beschädigt wird. Auf diese Art und Weise wird nochmal deutlich, dass das Erbe für sie auch ein persönliches Erbe ist, ihre Seele ist, das mit diesem Erbe verknüpft ist und eben nicht nur es darum geht, Syrien als Gesellschaft zu befreien.
Reinhard Schulze, Sie sind Islamwissenschaftler, sind gut vernetzt in der westlichen Welt. Wie groß ist die Sorge und was kann die intellektuelle Seite außerhalb Syriens machen, damit dieses kulturelle Erbe nicht noch zerstörter wird, als es eh schon daran ist zu werden?
Ich denke, der Westen sollte sich ein wenig bewusster werden, was Syrien bedeutet. Also, dass Syrien nicht nur ein Land ist, in dem im Augenblick Krieg herrscht, in dem Chaos herrscht, in dem verschiedene ultrareligiöse Kleinstgruppen operieren, also sozusagen ein Angstszenario, um dieses Land herum aufzubauen, sondern in dem Land etwas Positives sehen, etwas, was auch eng mit unserer eigenen Geschichte verknüpft ist. Also wo wir sehen, dass was in Syrien passiert, uns unmittelbar betrifft und nicht nur dadurch betrifft, dass die Frage der Humanität im Vordergrund steht.
Und gibt es diesen Diskurs?
Ja, in den vielen, in der UNESCO natürlich gibt es solche Diskussionen, wo deutlich gemacht wird, Syrien ist das Land mit einer der höchsten Dichten der Weltkulturerbstätten, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und das deutet darauf hin, dass schon so etwas wie ein Weltbewusstsein über die Bedeutung Syriens als Teil des Weltkulturerbes existiert.
Wenn wir über Syrien sprechen, dann sprechen wir über die Bevölkerung, über was der Krieg jetzt anrichtet, über das kulturelle Erbe. Syrien ist aber auch Teil dieser Region und auch die Region ist stark in Mitleidenschaft gezogen von dem ganzen Konflikt. Wenn ich an die Flüchtlingsströme auch denke, was heißt dieser syrische Konflikt für die ganze Region?
Solange es ein syrischer Konflikt ist und solange die umliegenden Staaten, Länder sich beschaulich zurücklehnen können und sich anschauen können, was da passiert, bleibt es ein syrischer Konflikt und er hat regionalpolitisch keine Bedeutung. Aber es zeichnet sich eben zunehmend ab, dass die umgebenden Länder, die Türkei, Libanon, vor allen Dingen dann jetzt auch Israel, der Gefahr ausgesetzt sind, irgendwie Akteur innerhalb dieses Krieges zu werden. Sei es, wenn es darum geht, die eigenen Grenzen zu verteidigen, die verletzt werden in Israel oder in der Türkei. Sei es, wenn es darum geht, bestimmte Allianzen zu verhindern, die jetzt aufgebaut werden könnten. Eine Allianz beispielsweise zwischen Hezbollah im Libanon und Syrien und im Iran, sodass so etwas entsteht wie eine geopolitische Allianz, die dann dem Westen als bedrohlich erscheint.
Der Konflikt in Syrien, so wie er jetzt ist, so gewaltsam, hat eigentlich ursprünglich einmal relativ friedlich angefangen mit dem sogenannten arabischen Frühling. Wie wichtig ist für den unterdessen schon fast historischen Begriff des arabischen Frühlings, wie es jetzt ausgeht in Syrien?
Es wurde schon beim Beginn des arabischen Frühlings gesagt, dass der arabische Frühling dann gelingt, wenn Assad gestürzt wird. Das war relativ klar. Wenn es ein arabischer Frühling sein soll, dann muss Assad gestürzt werden. Denn dieses Regime repräsentiert die alte Ordnung der alten Welt, der alten Staatenwelt in der arabischen Welt wie kaum ein anderes. Und es waren sich viele Leute in Ägypten und Libyen, auch in Tunesien, bewusst, dass der arabische Frühling nur dann sein positives Ende finden wird, wenn es gelingt, dieses Regime zu stürzen, weil es eben sozusagen die alte Ordnung repräsentierte.
Und Reinhard Schulze, zum Schluss, was sagen Sie oder wie wird das rauskommen? Wird dieser arabische Frühling gelingen, in Anführungszeichen? Wird dieses Ende mit einem Sturz von Assad enden?
Also Assad wird sicherlich gestürzt werden, über kurz oder lang, das ist gar keine Frage. Die Frage ist, ob der Sturz dazu führt, das Selbstbewusstsein des arabischen Frühlings als einen demokratischen Aufbruch der arabischen Gesellschaften zu verstärken oder ob das Ende des Regimes Assad bedeutet Krieg in Syrien. Das heißt also, dass das Land sich nicht wieder als Gesellschaft, als Staat rekonstruieren kann.
Und wenn Sie eine Prognose erstellen müssten, wie würde die lauten?
Ist das Glas voll oder halb leer? Ich weiß es nicht.
Reinhard Schulze, besten Dank für dieses Gespräch.